Das ist ungefähr 2 Jahre her. Da ist unsere Spülmaschine kaputt gegangen. Es war so eine billige IKEA-Maschine, die trotzdem jahrelang gehalten hat. Und dann dachte ich, jetzt gönnen wir uns richtig was, was so richtig lange hält und die läuft bei uns sowieso gefühlt 2-mal am Tag. Und dann habe ich eine Miele-Spülmaschine gekauft. Und Miele, habe ich mir sagen lassen, ist der Porsche unter den Spülmaschinen. Und ich glaube, es war nur ein halbes Jahr später, ruft mich meine Frau an und sagt, die Spülmaschine ist kaputt. Und ich glaube, ich war gerade auf der Arbeit und ich dachte mir, das darf jetzt nicht wahr sein. Einmal was Gescheites gekauft, große Versprechungen und es funktioniert gar nicht. Vielleicht ging es dir in deinem Christenleben schon mal ähnlich, dass du sagst, große Versprechungen, komm zu Jesus, alles wird neu, alles Alte ist vergangen, jede Sucht kann durchbrochen werden, jede Gewohnheit verändert werden, du hast ewiges Leben und dann lebst du dein Leben und merkst, das funktioniert gar nicht. Das ist, irgendwas scheint da nicht zu stimmen, leere Versprechungen, weil offensichtlich ist es überhaupt nicht so, dass alles jetzt im Miele-Modus läuft, alles funktioniert einwandfrei, wunderbar, sondern es holpert, es stockt, es funktioniert nicht. Da muss repariert werden und so weiter. Ich glaube, vielen von uns geht es manchmal so, dass man sich denkt, was stimmt nicht? Ist es die Botschaft? Ist es die Wahrheit? Bin ich es? Was soll ich anders machen, um dieses gute, wunderbare, heilige, kraftvolle Christenleben zu haben? Wir beschäftigen uns ja die letzten Wochen mit dieser Frage, mit Heiligung. Wie geht geistliche Veränderung? Und was wir bisher gesehen haben, ist, eigentlich geht es gar nicht, also in dem mechanischen Sinne, dass wir sagen, lies einfach deine Bibel oder bete mehr oder sei disziplinierter oder steh früher auf oder lass die schlechten Freunde. Eigentlich geht es in diesem menschlich-mechanischen Sinne gar nicht, sondern es ist ein Weg, der ein übernatürlicher Weg ist. Er beinhaltet ganz natürliche, ganz simple Elemente des Lebens, aber es ist ein Weg, der nur alleine durch Gottes Wirken und durch die Kanäle, die er uns geschaffen hat, funktioniert. Wir haben vor 2 Wochen gesehen, dass ein ganz, ganz entscheidender Aspekt von diesem übernatürlichen Prozess diese verändernde Herrlichkeit Gottes ist. Wenn man sich vor 2 Wochen nicht dabei war, erschlägt einen vielleicht jetzt das Schaubild. Ich hatte den alten und den neuen Bund verglichen, um zu zeigen, dass im alten Bund, der vergänglich war, der letztendlich ja ein verurteilender Bund war, es war das Gesetz, in so einer Herrlichkeit gegeben wurde, dass die Israeliten es nicht ertrugen, nur Mose diese Herrlichkeit in seinem Gesicht widerspiegeln zu sehen. Und Paulus sagt, wie viel mehr wird der ewige, der rettende Bund in Christus in einer Herrlichkeit kommen, die so überstrahlend ist, dass sie alles verändert, was in sein Licht kommt. Und so ruft uns die Bibel mehrfach auf, in die Herrlichkeit Gottes zu kommen. Heute will ich einen weiteren Aspekt mit uns anschauen. Und das ist ein Aspekt, der vielleicht der am wenigst beachtende Aspekt ist bei uns Evangelikalen oder Baptisten oder wie auch immer man uns nennen sollte von unserer Denomination her. Und das ist der Aspekt des Geistes und des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe den Eindruck, dass seit 100 Jahren so ein Kampf um das Thema Heiliger Geist tobt, seit die charismatische Bewegung aufkam und viele Christen da irgendwie zurückscheuen und Unbehagen mit einhergeht. Und sobald es um den Geist geht, dann hört man doppelt genau zu. Es wird da auch nichts Falsches gesagt oder was Mystisches oder was Emotionalisierendes. Und ich finde es so schade. Das wäre so, wie wenn wir sagen würden, die Zeugen Jehovas reden immer über Gott, den Vater. Wir dürfen nicht so viel darüber reden. Das wäre ja absurd. Da sagen wir, die lügen, die stellen Unwahrheiten, Irrlehren auf. Aber natürlich beachte ich die Eigenschaften des Vaters. Und genauso sollten wir auch bei dem Heiligen Geist das nicht als Streitthema, Schreckthema sehen. Das wäre fatal, das wäre wirklich traurig. Sondern in diesen Reichtum der biblischen Lehre über den Geist eintauchen. Und so im Geist wandeln, das wollen wir uns heute anschauen, oder im Geist leben oder im Geist verharren. Und das Erste, was wir uns ansehen möchten, ist, dass mit der Wiedergeburt der Heilige Geist in seiner ganzen Fülle, nicht ein bisschen mit 10% oder bei einer sehr guten Bekehrung mit 70% und dann bei ein paar Sünden wieder nur bei 5%, sondern mit der Wiedergeburt kommt der Geist Gottes in seiner ganzen Fülle in den Gläubigen und nimmt Wohnung in ihm. Das ist so wichtig zu sehen, weil die Bibel hier eindeutig und klar ist. Lass uns einmal schauen, wie Paulus das formuliert im 1. Korintherbrief. Entschuldigung, da habe ich eine Folie übersprungen. Wie Paulus es formuliert im 1. Korintherbrief, achtet auf die Zeitform hier, 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, nicht werdet? Oder wenn ihr euch ganz viel Mühe gebt, irgendwann hineinwächst in den Tempel Gottes? Nein, wisst ihr nicht, also er sagt, erinnert euch daran, macht euch bewusst, Korinther, dass ihr Gottes Tempel seid, jetzt. Und der Geist Gottes in euch wohnt, jetzt. Aber es ist schon seltsam, dass man sie trotzdem daran erinnern muss, dass es bereits eine Realität gibt. Scheinbar haben sie es vergessen. Und wenn wir uns ja die Korinther-Gemeinde anschauen, werden wir noch sehen, warum es scheinbar vergessen ist, weil der Geist gerade enorm gedämpft ist bei ihnen. Weil da Streit herrscht, weil da Neid ist, weil da Lügen übereinander erzählt werden, weil da Parteiungen sind, weil da sexuelle Unmoral ist. All diese Dinge. Und deswegen muss Paulus ihnen sagen, nicht Korinther, arbeitet euch wieder hin, dass der Geist wieder kommt. Nein, ihr seid sein Tempel. Und der Begriff Tempel ist Tempel, also der Wohnort Gottes. Und das müssen wir uns einmal vorstellen, ihr Lieben. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Königereihe vor einem Jahr, glaube ich, war das, wo ich darüber gepredigt hatte hier in der Bibelstunde und versucht hatte, uns nochmal mit hineinzunehmen in den salomonischen Tempel, wie er aufgebaut war und wie die Herrlichkeit Gottes, die Schechina, diesen Tempel erfüllt bei der Einweihung und alle Israeliten zurückschrecken, ob diese Herrlichkeit, die dort einzieht. Und nur einmal im Jahr darf der hohe Priester diesen allerheiligsten Raum betreten. Und Paulus, er redet in der ganzen Selbstverständlichkeit und sagt, das seid ihr jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir widerstrebt das irgendwie und ich sage, nein, das kann nicht sein. Ich gucke mein Leben an und meine Schwachheit und meine Fehler und ich sage, also eins scheine ich definitiv nicht zu sein, ein Tempel dieses Gottes, ein Wohnort dieses Gottes. Aber Paulus sagt doch, Korinther, das seid ihr. Und Leute, das ist die Korinther-Gemeinde, die haben erhebliche, massive Probleme zu diesem Zeitpunkt. Jeder Gläubige ist ein Tempel dieses Heiligen Geistes und dieser Geist wohnt in ihm. Und jetzt wollen wir uns einmal anschauen, einen Aspekt, den wir so häufig vergessen, wer dieser Geist ist. Ganz viele haben vermutlich dieses Bild über den Geist, dass es so eine ominöse Kraft ist, so eine nicht greifbare Wirklichkeit, die dann irgendwie hineinkommt, aber das Wort lehrt uns ganz klar, dass der Geist Person ist. Das heißt, mit unserer Wiedergeburt sind wir nie mehr alleine in unserem Körper, wir sind eigentlich immer zu zweit. Ist total seltsam, aber es ist die Wahrheit. Mit der Wiedergeburt, sonst wäre es keine Wiedergeburt, zieht der Geist in den Gläubigen ein und es muss ja irgendwie, also versteht mich nicht falsch, ich rede jetzt nicht von einem Wohnort in unserem Körper, aber irgendwie ja doch, in meiner Persönlichkeit, in meiner Person wohnt nun Gott selbst. Was ist eine Person? Es ist ein Wesen mit einem Intellekt, mit einem Willen und mit Gefühlen. Und all das hat der Geist. Nur ein paar Beispiele. Ich will nicht alle Bibelstellen nachschlagen, das würde zu lange dauern. Wer es prüfen will, tut es gerne. Aber einfach mal ein paar Dinge, die das Wort uns über den Geist sagt. Der Geist ergibt Rat. Jesaja 11, Vers 2. Er hat einen Verstand und er gibt Ratschläge. Der Geist, er spricht. Er spricht und in diesem Fall wortwörtlich, lasst uns bitte aufschlagen, Apostelgeschichte 8, 29. Ihr Lieben, es ist eine Person. Es ist eine Person, die keinen Körper hat. Es ist eine Person der Gottheit. Aber es ist eine Person und sie spricht. Apostelgeschichte 8, 29. Der Geist aber sprach zu Philippus. Und jetzt sind hier höchstwahrscheinlich echte Töne, echte Frequenzen zu hören. Vielleicht war es auch in seine Gedanken hineingesprochen, wir wissen es nicht, aber es sind echte Worte, echte Informationen. Und der Geist, er sagt zu ihm, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Wie auch immer das hier geschieht, ob mechanisch, physisch oder eher in einem geistlichen Sinne. Aber Philippus, der Diakon, weiß in diesem Moment, der Geist gibt ihm diese Information. Das heißt, der Geist aus seinem Intellekt spricht in Philippus Intellekt hinein, geh dorthin. Und er macht es. Übrigens, es taucht hier nicht auf, aber dieser Geist, er teleportiert Philippus auch kurz danach einfach weg. Und er tritt irgendwo, ich glaube, in Nordisrael plötzlich auf. Also, versuche es meinen Kindern zu erklären, weil die es nicht verstehen. Der wird da praktisch weggebeamt. Der ist da und auf einmal heißt es, der ist weg und tritt an einer anderen Stelle auf. Achtung, das heißt nicht, dass das immer passiert. Da müssen wir in der Apostelgeschichte aufpassen. Aber das ist der Geist. Und in diesem Fall spricht er. Römer 8, Vers 26. Hier wird es ganz persönlich für uns. Da tritt nämlich der Geist für uns ein. Als Fürbitter könnte man sagen, vielleicht könnte man auch übersetzen mit Rechtsanwalt. Römer 8, 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Ich verstehe die Realität dieses Verses, die Herrlichkeit immer noch nicht so richtig, aber der Vers sagt, der Geist, er tritt für den Gläubigen als ein Verstärker ein, der das, was er nicht aussprechen, nicht selber sagen kann vor Gott, wie verstärkt oder ausfüllt. Er hat einen Intellekt, er hat einen Verstand. Der Geist erinnert an Dinge. Wie der Lehrer, der da steht und sagt, halt, denk daran, morgen die Hausaufgabe, so erinnert der Geist die Heiligen an Dinge. Könnte man nachschlagen, Jesaja 11, 2, übrigens ein sehr spannendes Kapitel über den Heiligen Geist mitten im Alten Testament. Jesaja 11, lohnt sich einmal das näher zu studieren, oder auch Johannes 14, 26. Der Geist aber, er lehrt auch Wahrheit. Er ist ein Lehrer. Er lehrt Wahrheit. In dem Moment, ich hoffe jetzt in diesem Moment, wenn Gottes Wort aufgeschlagen ist und wir es lesen, so sprechen wir miteinander, der eine spricht, der andere hört, aber in Wahrheit geschieht hier etwas im geistlichen Sinne, dass der Geist lehrt. Zweiter Punkt, der Geist hat einen Willen. Ich habe auch einen Willen, häufig einen nicht so guten Willen und ich mache törichte Dinge, verrenne mich in irgendwelchen Sachen, treffe schlechte Entscheidungen. Der Geist hat einen perfekten Willen und er erlaubt und verbietet Dinge. Lass uns einmal nachlesen, Apostelgeschichte 16, das ist direkt nach dem Apostelkonzil. Paulus und jetzt Silas mittlerweile befinden sich auf der Reise. Und jetzt schaut mal, was hier geschieht. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft. Also das sind viele Gemeinden. Das ist die Landschaft, wo der Galaterbrief hingeschrieben wurde in der Zentraltürkei. Nachdem sie von dem Heiligen Geist daran gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Ich würde so gerne wissen, erzähl mir, Paulus, wie hat er das gemacht? Hast du einen Traum gehabt? Hast du eine Stimme gehört? Einfach einen Gedanken gehabt, ein Gefühl gehabt? Weil es ist ja sehr trügerisch, oder? Und das Interessante ist, die Bibel gibt uns da keine systematische Lehre. Aber eins ist klar, in diesem Moment wussten Paulus und Silas zu 100% Stopp, der Geist sagt Nein. Und deswegen gehen wir da nicht hin. Ich denke, das ist eine lange Schule und eine lange Übung. In einem Leben der Heiligkeit, das ist nicht irgendeine übernatürliche Superkraft für besonders tolle Christen, die dann irgendwie was Besonderes können, um damit vor anderen anzugeben oder irgendwelche sinnlosen Visionen weiterzugeben, sondern das ist eine, für Paulus in seinem Leben, so scheint es, eine völlig natürliche Sache, dass er, wie er ist, verwurzelt im Wort und im Gebet, der Geist ihn leitet und hier sagt Stopp und an anderer Stelle sagt und jetzt aber nach Mazedonien. Der Geist hat einen Willen, wir sehen das, er verteilt, und ich habe extra das so geschrieben, nach Gutdünken Geistesgaben. So steht es nämlich genau da, so wie er möchte. Und wir können ihm nicht sagen, ja, aber Geist, warum kriege ich jetzt das? Ich hätte lieber gerne diese Gabe. Das macht er, wie er es möchte. Er hat einen Willen. Und in diesem Fall ist unser Wille wahrscheinlich relativ unwichtig, weil er ist Gott. Lass uns einmal nachschlagen. 1. Korinther 12, Vers 11. Das ist das herrliche Kapitel. im Korintherbrief über die Geistesgaben, geht ja bis Kapitel 12. Übrigens, Geistesgaben, 3 Kapitel dieses Briefes nimmt es ein. Gut, Kapitel 13 ist die Liebe, das ist eher so eingeschoben. Aber dieses Thema ist wichtig. Und hier heißt es, 12, Vers 11, dies alles, also diese verschiedenen Wundergaben oder Geistesgaben, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Und da ist die Gemeinde und da ist der Geist Gottes und der trifft Entscheidungen und sagt, ah, da kommt ein Neuer in die Gemeinde, der lässt sich taufen und du bekommst diese Gabe, die will ich an diesem Ort haben. Wirke hier für mich, wie er will. Der Geist, er bewirkt die Wiedergeburt. Ich würde einmal weitergehen, das ist nicht unser Hauptthema. Ich will nur ein Verständnis versuchen, dafür zu wecken bei uns, dass es ist eine Person, es ist keine ominöse Kraft. Es ist ein real existierendes Wesen, so herrlich und so gewaltig, dass wir es nie greifen können. Es ist Gott selbst. Der Geist hat Gefühle. In 1. Thessalonicher 1, Vers 6 wird er der Geist der Freude genannt. Er kann Freude erfahren. Er kann aber auch verhöhnt oder betrübt werden, Hebräer 10, 29. Wir schauen uns diese Stelle gleich noch genauer an und schlagen sie auf. Er kann betrübt werden, er kann traurig gemacht werden, er kann geschmäht werden, er kann belogen werden. Er ist eine Person. Römer 5, Vers 5, es ist ein Geist, der liebt. Ihr Lieben, haben wir das begriffen? Mit der Wiedergeburt, mit diesem herrlichsten Wunder im gesamten Universum. Nicht eine Krankenheilung ist das herrlichste Wunder, nicht mal eine Totenauferweckung wäre ein herrlichstes Wunder. Das herrlichste Wunder in diesem Universum ist, wenn eine tote Seele, ein Feind Gottes, lebendig wird und Gott selbst in ihm Wohnung nimmt und diesen Menschen verändert. Gibt es was Schöneres? Und den Geist als Siegel gibt in alle Ewigkeit. Du bist mein Kind. Ich habe kürzlich erst ein Gespräch gehabt mit einer Person. Es war eine ganz verfahrene Situation. Und in diesem Gespräch sind wir nochmal das Evangelium durchgegangen. Und dann haben wir gebetet zusammen. Und ich wusste nicht, wo dieses Gebet hinführt. Wir praktizieren sowas ja nicht wie Übergabegebete. In dem Sinne, dass man sagt, so und jetzt bete dieses Gebet und dann wirst du, das können wir Menschen nicht sagen, aber wir können das Evangelium erklären und mit den Menschen beten und sie zur Buße aufrufen. Aber dann muss der Geist kommen und muss es wirken. Und dieses Gebet begann sehr stotternd und zu Beginn wurde noch gefragt, soll ich zu Jesus beten oder zu Gott? Habe ich gesagt, das ist ganz egal, bete einfach so, wie du möchtest. Und mitten in diesem Gebet, da geschah was. Und nach allem, wie ich das äußerlich beurteilen kann, geschah da etwas Herrliches. Und wisst ihr, was die erste Frage war? Nachdem Gottes Geist kam, geht es wieder weg unter Tränen. Und ich habe gesagt, geht was wieder weg? Und diese Person wusste gar nicht genau, was sie sagen soll. Ja, das, was geschehen ist. Da ist etwas geschehen, der Geist Gottes kam ins Leben. Passiert das immer so dramatisch, dass man es sofort weiß? Nein, es gibt ganz andere Geschichten. Da ist es über Monate ein Prozess des Wachsens im Glauben, des Lesens, des Ringens, des Bußetuns. Auf einmal aber merkt der Mensch, da ist etwas neu. Der Geist Gottes ist gekommen. Und wenn er jetzt aber gekommen ist, warum ist dann noch nicht alles neu? Warum funktioniert die Maschine nicht so wirklich, so wie meine Spülmaschine? Und vielleicht beginnt man im Höhenflug und merkt nach Wochen, aber das Alte ist ja noch da. Und wie kommt es denn jetzt weg, wenn ich ein Tempel dieses Geistes bin? Ich denke die letzten Tage viel darüber nach und ich will diesen Gedanken weiter prüfen, aber ich habe folgenden Eindruck vom Wort her. Prüft das gerne auch. Ich bin hier nicht ganz sicher, ob es so ist, aber vielleicht können wir das mitnehmen, darüber nachdenken und prüfen. Es wird fast nie in der Schrift gesagt, wachst im Geist, macht den Geist größer in euch, vermehrt den Geist, oder so etwas in dieser Richtung. Nahezu alles, was, wenn es um diesen dynamischen Prozess des Geistwirkens geht, ist ins Negative hinein, betrübt ihn nicht, löscht ihn nicht aus, widerstrebt ihn nicht, belügt ihn nicht, verhöhnt ihn nicht. Und ich habe den Eindruck, dass Gottes Wort uns lehren möchte, der Geist ist in uns in aller Fülle und Kraft. Aber indem die Maschine defekt ist, indem in uns etwas defekt ist, hindern wir sein Wirken. Und im Geist zu wandeln heißt in erster Linie, ihn durch nichts zu hindern in unserem Leben, damit er frei fließen und wirken kann und das Gute in uns bewirken kann, die Heiligung. Wisst ihr, was bei uns in der Maschine eigentlich das Problem war? Das war nicht Miele, ich will es auflösen, das sind gute Maschinen, davon bin ich überzeugt. Ich habe die Bedienungsanleitung wieder mal nicht gelesen und ich habe dieses Reinigungssalz, oder ich habe meiner Frau nicht gesagt, dass es da rein muss, und wir haben kein Reinigungssalz reingemacht. Und dann kam der Techniker und wir waren ganz empört. Was ist das für eine Maschine? Und der Mann macht sie auf und sagt, ja gute Leute, ihr habt sie falsch bedient. Dieses Ding ist komplett verkalkt. Die Schläuche sind alle komplett verkalkt und deswegen ist irgendein Teil kaputt gegangen. Und so kann die Maschine nicht funktionieren. Ist Miele schuld? Nein. Aber ich habe den Eindruck, in unserem Leben da, es funktioniert nicht. Und wir sind vielleicht im Unglauben, in Freudlosigkeit, in Schwermut, in Süchten, in Problemen, in Streiten und dann klagen wir Gott an. Ja, warum funktioniert das nicht? Warum läuft es nicht, Gott? Du hast doch versprochen, aber wir haben die Bedienungsanleitung nicht gelesen. Wir bedienen die Sache falsch. Warum? Wir wandeln nicht im Geist. Und ich will versuchen, von der negativen Seite aufzuzeigen. Ich glaube, hier gibt es eine Steigerung in der Schrift, die uns sagt, der Geist kann betrübt werden. Die Schläuche können mit Kalk verstopft sein und deswegen fließt seine lebendige Kraft nicht in uns. Lass uns das lesen, Epheser 4, Vers 30. Ich war überrascht wieder im Studium, wie viel das Neue Testament über den Heiligen Geist spricht. So viel und so häufig ist dieses Thema da. Es ist wichtig. Epheser 4, 30. Ich lese ab Vers 25, eine wichtige Stelle. Epheser 4, ab 25. Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind Glieder voneinander. Zürnt und sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern was irgend gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreicht. Und jetzt kommt es. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, durch den ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Wie trübe ich den Geist? Trüben hier in dem Sinne heißt in Trauer versetzen oder kränken. Wie kränke ich den Geist? Wie versetze ich ihn in Trauer? Wie trübe ich unsere Beziehung? Der Kontext. Lüg viel, sei gern und häufig zornig, stehle, lästere über andere, trag viel Bitterkeit in dir, lass gern deine Wut raus und deinen Zorn, wenn es sein muss, mit ein bisschen Geschrei, ergötz dich an den Problemen anderer und rede gerne hinter ihrem Rücken darüber, sei so richtig gern böse. Das ist den Geist zu trüben. Wenn wir in Sünde leben, betrüben wir den Geist, verkalkt unsere Maschine und der Geist, er läuft nicht in seiner Kraft hindurch. Ist er weg? Nein. Funktioniert er nicht? Nein. Meine Frau macht gerade einen Kurs mit ein paar Frauen, wo auch dieses Thema genannt wird. Und er bringt ein schönes Bild. Eddie Resnake heißt der, ein amerikanischer Pastor, der diesen Kurs macht. Er sagt, wenn du deinen Wasserhahn aufmachst und es kommt kein Wasser raus, ist deine erste Vermutung bestimmt, Terroristen haben das Wasserkraftwerk gesprengt, oder? Nein, vermutlich denkst du, hä, warum kommt da kein Wasser? Da muss was mit dem Hahn sein. Wenn mit dem Hahn nichts ist, gehst du ein bisschen weiter. Da muss was irgendwie mit dem Schlauch sein. Im schlimmsten Fall, da muss was irgendwie unten in meinem Heizungsraum mit der Wasserleitung sein. Aber niemand würde sagen, bestimmt wurde das Wasserkraftwerk weggesprengt. Da muss was ganz gehörig schief sein. Aber mit Gott gehen wir manchmal so um. Es funktioniert nicht. Und Gott, was ist los? Und ich habe doch Betrüb nicht den Geist, er ist da. Sollte es auch in Bezug auf die letzten Monate in unserer Gemeinde sehr, sehr nachdenklich machen und auch zur Buße führen. Wo diese Dinge sind, fehlt das mächtige Wirken des Geistes. Achtung, ich sage nicht, ist der Geist weg. Steht ihr am selben Vers, ihr seid versiegelt worden mit ihm. Da ist Gottes Richtsiegel drauf, seine Bestätigung. Bis wann? Bis zum Tag der Erlösung. Er ist da und wir sind versiegelt mit ihm. Aber diese Sünde betrübt ihn. Es geht noch eine Stufe weiter. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Den Heiligen Geist auslöschen. Oder man könnte auch übertragen mit unterdrücken oder hindern. 1. Thessalonicher 5, 19. Den Geist löscht nicht aus. Oder auch den Geist unterdrückt nicht oder den Geist dämpft nicht. Und was steht im Kontext? Genau das Gleiche. Die Warnung vor Sünde und der Aufruf, in der Heiligung zu leben. Es geht noch weiter, die dritte Stufe, dem Heiligen Geist widerstreben. Das ist eine Stelle, die mir wirklich das immer wieder kalt den Rücken runterlaufen lässt, wenn ich mich in diese Situation hineinversetze. Apostelgeschichte 7, 51. Stephanus predigt, und das ist eine lange Predigt, und man fragt sich während der Predigt manchmal, wo will der gerade eigentlich hin? Vor den Priestern und Pharisäern. Aber er hat einen klaren Punkt, und sein Punkt lesen wir in Apostelgeschichte 7, 51. Er zeigt ihnen die ganze Heilsgeschichte des Alten Testaments auf, die Heilsgeschichte auf Christus hin. Und dann aber bricht es aus ihm heraus, die Anwendung, wenn man so will, und die ist nicht sehr erbauend, Apostelgeschichte 7, 51, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstreitet alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Und dieses Widerstreiten heißt, sich wehren, wie jemand versucht, einen Gegner im Kampf zu zerschlagen. Das heißt wirklich kämpfen, ihr kämpft gegen den Geist. Ihr führt einen Ringkampf gegen den Geist. Er ist da und er wirkt. Er redet und er spricht. Er zieht, aber ihr wehrt euch, ihr kämpft, ihr schlägt wild umher gegen diesen Geist und widerstrebt ihm. In diesem Kontext geht es ja wirklich um nicht wiedergeborene Menschen. Aber wenn wir weiterlesen, dann merken wir, dass es umso schlimmer wird auch noch in diesen Stufen im Kampf gegen den Geist, in der Arbeit gegen den Geist, in der Gemeinde. Zwei Kapitel vorher, Apostelgeschichte 5, Vers 3. Hier wird der Heilige Geist von Christen oder Scheinchristen, wir wissen es nicht, belogen. Ich will kein Urteil über Ananias und Sapphira abgeben. Die Bibel gibt uns kein Urteil. Sie sagt nicht, ob sie gerettet waren oder nicht gerettet waren, ob sie wiedergeboren waren oder nicht. Es scheint so zu sein, dass, also zumindest stimmte gehörig viel nicht bei ihnen, aber die Bibel wertet es nicht und da sollten wir uns auch eines Urteils wirklich kein Urteil bilden. Aber sie stehen in Beziehung zu diesem Geist und dann heißt es, 5 Vers 3, Petrus aber sprach Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Merkt ihr, da weicht etwas und etwas anderes füllt diesen Raum. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Erlös des Feldes beiseite geschafft hast. Noch schwerer als betrüben, als auslöschen, als widerstreben, ist das Belügen. Es ist ein tiefer, stärker, verhärteter Ungehorsam gegen Gottes Geist, der ein schweres Gericht nach sich zieht. War das das Gottes Gericht auf Erden an seine Kinder Ananias und Sapphira, dass er sie tatsächlich getötet hat? Und sie trotzdem gerettet waren? Oder war es ein Zeichen, dass sie nicht gerettet waren? Wir wissen es nicht, aber sie belogen den Geist. Sie hörten sein Wort von den Aposteln und sie belogen ihn, sie widersetzten sich. Und dann kommt eine Stelle, die jeden Christen eine große und tiefe Ehrfurcht hervorrufen sollte, Hebräer 10, 29. Und das, so scheint es, ist die letzte oder die vorletzte Stufe den Heiligen Geist verhöhnen oder dem Heiligen Geist Schmach antun oder den Heiligen Geist verachten. Ich lese etwas mit dem Kontext, Hebräer 10, ab Vers 26. Denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, merkt ihr, mit Willen sündigen, bewusst, kämpfend, widerstreitend, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein gewisses, furchtvolles Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Jemand, der das Gesetz Moses verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird der Wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt worden ist, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ihr Lieben, aus Zeitgründen, wir können hier nicht ins Detail gehen, aber eins ist klar, der Kontext zeigt, diese Stelle ist nicht an eine ungläubige Zuhörerschaft in der Welt gerichtet, es geht hier um den Kontext der Gemeinde. Und in diesem Kontext steht, furchtbar ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und ihr merkt, mit wie viel Kampf und Kraft sich hier ein Mensch dem Geist widersetzt. Gegen den Heiligen Geist arbeiten. Es ist also möglich. Es ist möglich, gegen ihn zu arbeiten. Das Resultat ist keine Frucht. Das Resultat ist Fleisch, Ich und Sünde. Der Galaterbrief, er zeigt uns auf, was das ist, was aus dem Menschen wirklich herauskommt. Lasst uns einmal lesen, und da werden wir uns jetzt dem letzten Teil aufhalten, in Galater 5, die Verse 19 bis 21. Bevor es zu den Früchten des Geistes kommt, schreibt Paulus, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind, und jetzt kommt die Auflistung, ich habe es einmal aus der NGÜ ein bisschen für uns verständlicheres Deutsch gepackt, sexuelle Unmoral, Ausschweifungen, Götzendienst, Schamlosigkeit, Okkultismus, Rechthaberei, Parteiungen, Neid, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Trunkenheit, Fressgier, und Paulus sagt dann am Ende dieser Liste noch, und dergleichen, also Punkt, 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 etc. Also das kann man ruhig auch noch weiterführen. Und Paulus sagt, das sind die Werke des Fleisches. Wo das vorherrscht, in einem Leben, wo das Regel ist, wo das Persönlichkeit ist, wo das andauernd ist, was ist sein Urteil in Vers 21b? Und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, wie ich auch vorher gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und jetzt kommen wir zur Dringlichkeit, ihr Lieben, von Heiligung. Was Paulus hier lehrt, ist unmissverständlich. Wer in diesen Dingen lebt, verweilt, sich daran erfreut, darin lebt, in dieser Liste und Punkt, 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 der offenbart mit seinem Leben, dass der Geist Gottes nicht in ihm ist. Achtung, nicht wer diese Dinge tut oder in sie hineinfällt, das würde der Botschaft des Galaterbriefs völlig widersprechen. Der Galaterbrief ist ungeschminkt mit der Sündhaftigkeit auch des Christen. Aber wer darin lebt, verharrt, verweilt, sich daran erfreut, wer diese Liste verkörpert mit seinem Leben, sagt Paulus, wird das Reich Gottes nicht erben. Warum? Weil er es sich nicht verdient hat? Nein, weil er zeigt, dass er nicht von neuem geboren ist. Und das ist eine erschreckende Botschaft. Eine Botschaft, die Ehrfurcht in uns wecken muss. Es gibt manche Ausleger, die wollen das hier irgendwie weginterpretieren. Die reden dann darüber, das Reich Gottes wäre dann irgendwie so eine Art Preis im Himmel, dass die besonders Heiligen bekommen, die die Früchte des Geistes haben. Es gibt mindestens 10 Texte im Neuen Testament mit genau der gleichen Aussage. Ihr Lieben, prüft es bitte einmal. Wir werden morgen auch an Himmelfahrt über das Gericht teilweise nachdenken, das große Gericht. In jeder einzelnen Schau auf das große Gericht wird was gerichtet werden? Die Werke. In jedem einzelnen Bericht des Gerichts. Das ist so unmissverständlich, aber gleichzeitig heißt es, wir werden nicht nach Werken gerettet. Wie kann es denn sein? Weil dort, wo der Geist Gottes ist und lebt, wird die Frucht des Geistes entstehen. Punkt. Was wäre es für ein lächerlicher, kümmerlicher Geist, der es nicht schaffen würde, einen Menschen zu verändern? Aber wir haben schon gesehen, bei dem einen, der darin lebt und wandelt, da wächst und gedeiht es, wie ein Feld im Sommer, es wächst und die Körner werden größer und größer und größer. Und beim anderen, der in Sünde verharrt, der aber wiedergeboren ist, der fällt, da ist die Frucht kleiner. Und diese Phasen kennt jeder Christ in seinem Leben. Es gab noch nie ein christliches Leben, das kontinuierlich, wie nennt man das mathematisch, linear, glaube ich, oder? Immer weiter nach oben und weiter und irgendwann bin ich in den himmlischen Sphären. So ist eine furchtbare Lehre, die wir hier in diesem Fall von Wesley und anderen aus der Heiligungsbewegung haben, die das lehren, dass der Mensch hin zur Sündlosigkeit kommen könnte. Das ist biblisch absolut Unsinn. Es geht nicht. Es ist, das sagt ja Paulus in diesem Text selbst, Galater 5, Vers 17, das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Sie sind entgegengesetzt. Und jetzt, ihr Lieben, sind wir aufgerufen, im Geist zu wandeln. Und ich habe versucht, vorher aufzuzeigen, dass das bedeutet, dem Geist Raum zu geben, indem wir das Evangelium täglich leben, unsere Sünde vor den Herrn bringen, Buße tun und im Glauben daran, dass er uns vergeben hat, weitergehen. Anerkennen, wie wir es in den letzten Bibelstunden gesehen haben, wir sind bereits völlig gerechtfertigt. Mir ist vergeben, aber jetzt bin ich gefallen. Nehmen wir hier den Zornausbruch. Ich bin wieder so richtig in Rage geraten. Und es tat gut in diesem Moment, das alles rauszulassen. Aber was wird beim Gläubigen passieren? Immer? Paul Washer erzählt in diesem Zusammenhang ein Beispiel. Er sagt, nimm zwei Situationen, die genau gleich sind. Da ist einmal ein Mann und der wacht zu spät auf und er muss zur Arbeit. Er hat nur noch 10 Minuten und schnell Hose an, Zähne putzen, schnell, gibt mir das Vesper und die Frau ruft ihm noch hinterher, bring bitte den Müll raus und er brüllt sie an, weißt du nicht, dass ich zu spät komme? Und er setzt sich in sein Auto und fährt los und dieser Mann, das tat richtig gut und er fährt zur Arbeit und vergisst die Sache auch bald wieder. Das war einfach, wie kann sie in diesem Moment es nur von mir verlangen, noch den Müll rauszubringen? Und dann sagt er, das ist der gläubige Mensch da. Gleiche Situation, hat verschlafen, kann auch Gläubigen passieren. Hose an, Zähne putzen, schnell. Die Frau ruft noch hinterher, bringst du noch den Müll raus? Und er schreit, wie kannst du nur? Und er setzt sich in sein Auto und vielleicht fühlt es sich kurz gut an. Und richtig, wie konnte sie nur? Und was wird aber geschehen? Der Geist, er wird klopfen. Und sagen, was hast du getan? Wie konntest du den Menschen, mit dem du in Einheit lebst, so anbrüllen? Das ist Sünde, das ist falsch. Geh hin und klär's. Und der Geist, er wird nicht ruhen, er wird weiterkommen. Aber, und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, nicht betrüben, nicht auslöschen. Jetzt müssen wir kommen und um Vergebung bitten. Das Ausräumen, das Klären und so weiter darin wandeln. Ihr Lieben, was für eine Botschaft und Wahrheit ist das? Was für eine Gnade ist das, dass wir diesen Geist haben? Lass uns einige dieser Segnungen anschauen, die der Geist uns gibt, um dann zum letzten Teil zu den Früchten zu kommen. Wo der Geist Gottes lebt, da teilt er Gaben aus. Wir haben 1. Korinther 12, Vers 11 schon gelesen. Jeder Gläubige hat eine Geistesgabe. Das lehrt uns die Schrift. Wenn du hier sitzt und wiedergeboren bist, bist du in einer Sache mindestens übernatürlich befähigt, deinen Geschwistern zu dienen. Und diese Gabe hat dir der Geist gegeben. Und er ruft dich und schiebt dich und sagt, nutze sie, gebrauche sie, setze dich ein. Der Geist, er hilft uns, Wahrheit festzuhalten. 2. Timotheus 1, Vers 14, lass es uns lesen. Hier schreibt Paulus diesen schwierigen, traurigen Brief an Timotheus kurz vor Ende seines Lebens. Und schaut mal, was er ihm sagt, 2. Timotheus 1, Vers 14. Ich lese ab Vers 13. Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und in Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut, wie? Durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Paulus sagt, Timotheus, du hast eine schwere Aufgabe vor dir. Eine richtig schwere. Ich bin nicht mehr lang da. Ich werde als Trankopfer bald dahin gehen. Und du bist in gewisser Weise mein Nachfolger, würde ich nicht sagen, aber ich habe dir mein geistliches Erbe übergeben. Guck nach den Gemeinden. Und Timotheus ist völlig überladen und sagt, ja, aber wie? Und er sagt, der Geist, der in dir wohnt, wird dir diese Wahrheit geben und sie, du wirst sie festhalten können darin. Apostelgeschichte 20, ebenfalls Paulus, der hier mit den Ältesten, den Pastoren aus Ephesus spricht. Die sehen sich noch einmal und schaut mal, was er ihnen sagt. Was für einen Segen sie im Geist bekommen haben. Ob sie das als so einen großen Segen hier empfunden haben, weiß ich nicht. Aber er sagt 20:28, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, Achtung, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat. Das ist meine Bestätigung. Gerade in schweren Zeiten, wenn man Bücher also liest, die Pastoren vorbereiten sollen, ist dieser Teil der Berufung durch den Geist ein ganz, ganz großer Teil, weil erfahrene alte Pastoren sagen, du wirst in Zeiten und Täler kommen, da wirst du alles an den Nagel hängen wollen. Da wird der Druck zu groß sein und dann musst du dir dessen gewiss sein, was Paulus hier sagt, der Geist selbst, Gott selbst, hat dich berufen und in diese Aufgabe gesetzt. Was für eine Perspektive. Und das tut er nicht nur bei Pastoren, das tut er überall. Du bist Mutter, der Geist hat dich in diese Aufgabe gesetzt. Du bist Jungscherleiter, der Geist hat dich in diese Aufgabe gesetzt. Was für eine Perspektive. Und dann, so herrlich, 1. Petrus 4, Vers 14, der Geist lässt uns die Gegenwart Gottes erleben. 1. Petrus 4, Vers 14. Wenn ihr aber im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch oder lebt mit euch oder pflegt Gemeinschaft mit euch. Ihr Lieben, kennen wir das? Ich habe es vor 2 Wochen immer wieder gefragt, kennen wir die Herrlichkeit Gottes? Und hier auch die Frage, kennen wir den Geist Gottes. Ich habe es so schön erlebt, als wir beim EBDC studiert haben und Dogmatik bei Benedikt Peters hatten, war für uns immer die schönste Stunde als Klasse. Und wer ihn erlebt hat, das ist also genau das Gegenteil eines Schwärmers. Also logisch, sachlich, durch und durch. Neigt überhaupt nicht zu irgendwie emotionalen Ausbrüchen. Absolut null. Aber wenn man mit ihm redet, dann redet er häufig davon, dass er öfter uns das sagte, ich muss dafür beten, bei einer Anfrage zum Beispiel. Und dann, ich habe ihn auch mal zu uns eingeladen und er hat nach einigen Tagen gesagt, ich habe ein Nein dazu und ist nicht gekommen. Richard sagte mir, er kommt ja bald zur Konferenz dort, er hat gebetet und er hatte ein Ja dazu. Und ich frage mich, ja, wie macht er das denn jetzt? Also, wie kriegt man denn ein Ja oder ein Nein? Ich meine, ich fühle auch, wenn ich Hunger habe, aber Gefühle, was ist das schon? Aber wer ihn kennt, der weiß es. Der sagt es uns einmal, er verbringt den Morgen, ich glaube von 5 bis 8:30 im Gebet und im Wort. Jeden Tag. Jeden Tag. Und er kennt den Geist und er kennt seine Gemeinschaft. Und er kennt seinen Segen. Und er wird geleitet durch ihn. Ich will nicht aufrufen zu irgendwelchen emotionalisierenden Sachen, überhaupt nicht. Aber ich hoffe, uns doch zu zeigen, der Geist ist Person. Und er wohnt in uns und er wirkt in uns. Und wenn er in uns wohnt und wirkt, wir die Kanäle frei haben, werden wir Folgendes erleben. Grudem hat es in seiner Dogmatik sehr, sehr schön aufgezeigt. Im Heiligen Geist zu sein, heißt in Wirklichkeit in einer Atmosphäre der geoffenbarten Gegenwart Gottes zu sein. Und das dürfen wir, Geschwister. jeden Tag. Wir dürfen in seiner geoffenbarten Gegenwart sein und beten. Wie oft sehen unsere Gebete nach etwas völlig anderem aus? Und ich weiß, Gott weiß es. Wir sind Menschen und wir fallen und wir setzen Prioritäten falsch. Aber das steht uns offen, durch Christus in die geoffenbarte Gegenwart Gottes zu treten. Und diese Gegenwart, diese verändernde Gegenwart des Geistes zu erleben. Und was wird dann geschehen? Was wird dann geschehen? Na, ich überspringe das einmal kurz. Die Früchte des Geistes, sie werden einziehen. Ich habe mich lange gefragt, wie kann ich die Früchte des Geistes fördern? Wie kann ich im Geist sein? Wie kann ich im Geist wandeln? Ihr Lieben, der Geist lebt in uns. Wir müssen in seiner Gegenwart, durch das Blut unseres Herrn, aber sein und bleiben. Und wie geht es? Wir haben es gelesen. Wie bleiben wir in ihm? Johannes 15, vor 3 Wochen haben wir es uns angeschaut. 3 Dinge nennt uns Johannes 15. Es gibt bestimmt noch mehr. Es ist seine Erziehung anzunehmen und zu ertragen. Es ist im Wort zu bleiben und es ist im Gebet zu verharren. Diese 3 Dinge sagt uns Jesus in Johannes 15. Vermutlich reichen die 3. Wenn wir die beherzigen würden. Es gibt noch weitere vom Wort. Die Gemeinschaft unter den Gläubigen. Die Anbetung gemeinsam. Das gemeinsame Beten. Das Bekennen von Sünden. Aber das ist Zentrum und absolut zentral. Und was wird dann geschehen? Lass es uns lesen. In Galater 5, wo wir bereits waren. Dann wird was passieren. Die Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22, aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Da haben wir es wieder, unsere erste Bibelstunde oder die zweite. Die haben das Fleisch gekreuzigt. Das Fleisch ist tot. Die Frage ist, erkenne ich diese Realität im Glauben an und lebe ich darin? Und deswegen, ihr Lieben, gibt es kein Wachstum im Glauben. Gibt es kein Reifen in der Heiligung, ohne im Herrn zu sein. Und Jesus, er sagt zu seinen Jüngern, morgen werden wir es feiern bei der Himmelfahrt, er geht zum Vater. Jesus ist in seinem Körper als der Gottmensch leibhaftig derzeit im Himmel, auch wenn es eine völlig andere Dimension ist. Aber Jesus ist für alle Zeit der Gottmensch und er hat einen neuen Körper für alle Zeit. Und er wird auf dem Thron sitzen und die vielen Dinge. Und jetzt aber, sagt er, sende ich euch meinen Geist. Und er ist jetzt hier in diesem Moment. Und wenn du von neuem geboren bist, lebt er in dir. Gib ihm Raum. Verharre nicht in Sünde. Bekenne diese, erst vor ihm. Erkenne an, Jesus ist dafür gestorben. Geh und kläre diese Dinge, wenn es etwas zu klären gibt. Bleib im Wort, bleib im Gebet, bleib in der Gemeinschaft. Und dann wird es sich entfalten, dann werden diese Dinge kommen. Aber lasst uns niemals kämpfen um mehr Geduld, kämpfen um mehr Sanftmut, als könnten wir das irgendwie aus uns heraus fördern und bringen. Ich will schließen mit dieser Auflistung hier, wie herrlich es ist, im Geist zu leben. Es ist keine Anleitung, es gibt uns die Bibel nicht, wie das geht, aber ein paar Dinge werden uns gesagt. Lukas 10, 21. Wir können tatsächlich im Geist leben. Er lebt ja in uns, aber wir können in Beziehung mit ihm treten und leben. Jesus selbst hat es uns vorgelebt. Lukas 10, 21. Hier spricht Jesus eigentlich gerade verschiedene Weherufe aus und die 70 Jünger kehren zurück. Und schaut mal, wie es hier heißt, 10, 21, in derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist. Oder ein bisschen besser übersetzt, jubelte Jesus im Geist. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes und er lebt auf dieser Welt und in ihm bricht ein Jubel aus und dieser Jubel ist im Geist. Er verweilt und verharrt in dieser Gemeinschaft. Und was kommt heraus? Es ist Anbetung. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Und dann geht es hier weiter um den Kontext der 70. Ein schwer zu verstehender Lobpreis an dieser Stelle, aber ich will es fast nicht öffnen. Das wäre jetzt ein anderes Thema. Er jubelt im Geist. Hast du das schon mal getan? Nochmal, ich rede nicht von irgendwelchen charismatischen Auswüchsen, aber einer Freude. Der Geist Gottes lebt in uns. Und wir sind versiegelt mit ihm. Da ist es, die Freude. Wo ist sie? Kennen wir das? Jubeln, uns freuen, egal wie die Umstände sind, sagen, Herr, in dir bin ich und ich bete dich an. Weiter. Wir können uns im Geist zu etwas entschließen. Wir lieben, lasst uns das zur Übung machen. Und ich kann euch keine Anleitung geben. Die Bibel gibt sie uns nicht und ich weigere mich, das zu tun. Ich könnte das auch gar nicht. Aber ein Paulus, er hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich im Geist Entscheidungen zu treffen. Nicht irgendwie schwärmerisch, aber er verharrte in ihm und er leitete ihn. Lass es uns lesen, Apostelgeschichte 19, 21. Apostelgeschichte 19, 21. Als dies aber erfüllt war, nahm sich Paulus in seinem Geist, aber hier steht eigentlich in dem Geist, also nicht in seinem Denken, sondern im Geist, im Heiligen Geist, vor, nachdem er Mazedonien und Achaia durchzogen hatte, nach Jerusalem zu reisen. Er trifft eine Entscheidung im Geist. Wie? Ich weiß es nicht. Und ich weigere mich zu sagen, wie? Das können wir nicht. Aber das hat er getan, fest verwurzelt im Wort, fest im Entschluss, dem Herrn zu dienen, fest im Entschluss, seinen Willen zu tun. Und ich bin mir ganz sicher, da hat er gebetet und hat er gesagt, so, und das ist jetzt die Entscheidung. Ihr Lieben, beten wir vor unseren Entscheidungen im Geist und sagen, Geist, du wohnst in mir und ich will dich verherrlichen. Und jetzt musst du mir den Weg zeigen. Hilf mir. Ich möchte nicht alleine irgendwelche Entscheidungen. Und ich rede jetzt nicht, welches Müsli esse ich morgens, aber in Lebensentscheidungen, das dem Herrn zu sagen und auch zu verharren und zu sagen, Herr, nein, ich brauche eine Antwort. Das ist eine wichtige Sache für mich. Und ich will dich ehren und ich weiß nicht, was der richtige Weg ist. Zeige es mir. Und er hat morgen noch nichts gezeigt und ich bleibe, Herr, zeige es mir. Ich brauche eine Antwort. Hilf mir dabei. Paulus, er redet davon, ich springe zu Epheser 6, 18, aus Zeitgründen, im Heiligen Geist zu beten. Im Heiligen Geist zu beten. Ab Vers 17 lese ich, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist, zu aller Zeit betend, mit allem Gebet und Flehen in dem Geist. Lieben, was würde sich tun in unserem Leben, wenn wir so leben würden? Betend und flehend in dem Geist. Für alle Dinge des Lebens. Für die kleinen Dinge, für die großen Dinge. Für die Dinge, die gut liefen, für die Dinge, die uns Sorgen und Ängste machen. Betend und flehend im Geist. Für die Dinge, wo wir gestrahlt haben als Lichter des Himmels in dieser Welt. Und Buße tun und flehen für die Dinge, wo wir versagt haben. Betend und flehend im Geist. Und hierzu wachend in allem anhalten und flehen für alle Heiligen. Ein Wandel im Geist. Das ist ein großes Thema und es gäbe noch mehr zu sagen. Aber wenn wir das mitnehmen. Gottes Geist ist eine Person. Und diese Person wohnt in dir, wenn du von neuem geboren bist. Glaube und Buße getan hast. Und dieser Geist, er ist in Fülle da, der kann nicht zu 90% nur da sein oder zu 10%, er wohnt in dir, er hat Raum genommen, du bist sein Tempel. Und deine höchste Berufung ist es jetzt, deinen Erlöser wieder zu spiegeln. Und der Geist will und wird dir und mir darin helfen, wenn wir ihm Raum geben, ihn nicht betrüben, ihn nicht auslöschen, ihn nicht belügen, sondern in ihm leben, beten, flehen, sein Wort hören. Und so wachsen hin zu diesen Dingen, die ihm Ehre machen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Amen.